Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Chefredakteurin der Tageszeitung der Taz, Ulrike Winkelmann. Schönen guten Tag, willkommen im Studio.
Vielen Dank und schönen guten Tag.
Wir schauen auf die Themen des Tages an diesem Mittwoch. Razzien gegen Klimaaktivisten ist ein Thema, die Schlussfolgerung aus den Reichsbürger-Razzien. Aber ich habe erst mal gleich zwei 60. Geburtstage, wenn Sie so wollen. Heute 60 Jahre Bela B. von den Ärzten. Fangirl?
Nie gewesen, obwohl ich sie nett finde, aber nicht gut.
Okay, gut. Der andere 60. und da wird, glaube ich, bei vielen so ein bisschen die Erinnerung wachgerufen, in Ost wie auch in West. Heute vor 60 Jahren wurden in der DDR die Intershops erstmals eröffnet oder gestartet, diese Idee. Erinnern Sie sich möglicherweise? Das waren ja so diese Läden, zum Beispiel an den Transitautobahnen, an Bahnhöfen. Ne? Da konnte man mit Westmark eben ja so bestimmte Produkte kaufen.
Ich kann mich gut erinnern, wie meine Mutter mir das Prinzip zu erklären versuchte, was also aus meiner kindlichen Sicht damit zu tun hatte, dass unsere Währung irgendwie was Besseres war, unser Geld was Besseres
also
war.
Also das Westgeld.
Ja, genau, also aus dem Westen kommend. Aber ich habe keine Erinnerung daran, dass ich dort die eingekauft hätte, nein.
Ich habe also Kindheitserinnerungen, also Toblerone war etwas, was man da gerne gekauft hat. Und gemeinsam mit meinen Brüdern, die allererste Platte, die wir gekauft haben, die war von den Beastie Boys. Ne? Also die ganz berühmte, die mit dem Flugzeug drauf. Im DDR-Intershop gekauft, wenn die das gewusst hätten.
Das hat ja cool eingestiegen damals.
Auf jeden Fall. Also beste Erinnerung an den DDR-Intershop. Es gab dann irgendwann mal so in dieser Dotcom-Blase so ein Startup, das hieß auch Intershop, glaube ich. Ist dann so richtig pleite gegangen, ganz viele Leute damit. Das ist eine gewisse Ironie, so dass dann sozusagen der großkapitalistische Versuch dann so wunderbar auch gescheitert ist.
Oh, dann bringt der Name kein Glück jedenfalls.
Ja, gut. Also, das hätten wir schon mal geklärt. Hier alles andere klären wir heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur oder wann auch immer Sie uns hören, wenn Sie uns im Podcast hören, seien Sie herzlich willkommen. Es ist ein großes Debattenthema seit gestern Mittag, die Razzien, die Durchsuchung, die es gab bei Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, also der radikalen Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die ja immer wieder den Verkehr beispielsweise lahmlegen oder aber auch zum Beispiel bei der Ölraffinerie in Schwedt die Notventile als Protestzeichen abgedreht hatten. Das mal zur Info vorweg, aber jetzt machen wir dann, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich eher ironisch weiter. Ich erzähle Ihnen mal, was heute auf der Titelseite der Taz ist, eine kleine Anspielung auf einen sehr beliebten Aufkleber der 80er Jahre, so unter alternativen Ökos und Leuten, die sich so ein bisschen um die Zukunft des Planeten Sorgen gemacht haben. Ich lese mal vor. Erst wenn der letzte Kleber entfernt und die letzte Generation komplett verhaftet ist, werdet ihr feststellen, dass Olaf Scholz mit seinem Klimaclub die Welt nicht retten wird. Die Weissagung der Taz. Und die Chefin des Ganzen, die Taz-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann, ist bei uns. Ich ahne, Sie finden die Aktion der Staatsanwaltschaft ein bisschen übertrieben?
Mehr als das. Ich finde sie komplett unverhältnismäßig. Also sehr, sehr daneben. Und es bedarf wirklich noch der nachträglichen Rechtfertigung, was die Aktion sollte.
Gestern, als das Ganze losging oder als die ersten Meldungen kamen, war ich hier an dieser Stelle im Studio mit dem CDU-Bundesvorstandsmitglied Joe Cialla. Und der sah das ganz anders und sieht das ganz anders als Sie. Hören wir mal.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem, was hier im Raum steht, Notventile einer Röhrul-Pipeline zuzudrehen, das ist nicht nur dumm, das ist meiner Meinung nach auch richtig gefährlich und da muss der Staat auch brutal durchgreifen. Das ist nicht mehr witzig. Da hoffe ich auch, dass der Staat durchgreifen wird. Ich habe alle persönlicher Sympathie für Protest, ja, aber ich glaube, wir haben jetzt eine neue Stufe erreicht.
Das ist die Einschätzung von Joe Cialla, CDU-Bundesvorstand. Wenn Sie das hören, was entgegnen Sie dem?
Schon die Begrifflichkeit suggeriert hier eine Gefahr, die zu keinem Zeitpunkt bestanden hat. Das waren Ölventile an dieser Raffinerie, ja, aber natürlich haben die Aktivistinnen und Aktivisten die Gefahr vorher versucht einzuschätzen, die davon ausgehen würde, wenn man die Ventile zudrehen würde. Es bestand keine Gefahr für Menschen. Und das war eine Aktion im Frühjahr, die seitdem nicht wiederholt wurde. Und dafür gibt es übrigens auch einen Straftatbestand. Also für den derartigen Eingriff in die Infrastruktur, also Gefährdung der öffentlichen Infrastruktur, da gibt es Straftatbestände und hier sicherlich auch mindestens ein Anfangsverdacht, dem ja eine Behörde nachgehen kann oder meinetwegen auch muss. Aber die Razzien gestern, die fanden ja statt wegen eines anderen Paragraphen, 129. Und der ist dafür da, kriminelle Vereinigungen zu untersuchen beziehungsweise die Entstehung einer kriminellen Vereinigung zu unterbinden. Und das ist jetzt eben genau die Frage, also ob nach diesem Paragraph hier ein Verdacht besteht. Und das ist zum Beispiel von der Berliner Oberstaatsanwaltschaft schon ausdrücklich abgelehnt worden. Es handelt sich hier also um eine Rechtsmeinung aus Brandenburg, aus Neuruppin, die meiner Ansicht nach also schwer durchzuhalten ist.
Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ne? Wenn man das hört, das klingt schon echt nach hartem Tobak. Mein erster Gedanke gestern war auch, ne, das ist ja dann nicht mehr weit weg von diesem Begriff der Klima-RAF, wenn man das so denkt. Ich habe dann aber nochmal drüber nachgedacht und mir überlegt, naja, wenn es eine Gruppe gibt, wenn die existiert und wir eben aus den letzten Monaten sehen, die trifft sich mit dem Ziel, Gesetze zu brechen, also Protestaktionen zu machen, die ganz klar im Bereich des Illegalen liegen und das ja auch immer wieder tun mit unterschiedlichen Protestformen. Ist das dann letztendlich nicht, ja, eine kriminelle Vereinigung, wenn wir mal ausblenden, was die Ziele dahinter sind? Und das muss der Staat ja. Der Staat muss ja neutral raufschauen. Der kann ja nicht sagen, ach, das sind gute Ziele, insofern ist der Gesetzesbruch in Ordnung.
Naja, Sie haben es gerade gesagt, sie trifft sich mit dem Ziel, Gesetze zu brechen. Auch das würde ich schon in Frage stellen. Tatsächlich ist das die Definition des 129, dass das Ziel einer Vereinigung sein muss, Gesetze zu brechen. Für die letzte Generation ist es aber so, das Ziel ist hier, Aufmerksamkeit für die Notwendigkeit von Klimaschutz zu wecken. Das Mittel dahin sind Straftaten, in übrigens überschaubarem Umfang. Wir reden hier von Sachbeschädigungen etc. Und daher ist jetzt schon die Frage, ist denn überhaupt, ist das Ziel der Gruppe oder nicht? Und daran hängt eben die Definition kriminelle Vereinigung. Der Paragraph ist insgesamt dazu da, alle, die im Umfeld sich dieser Gruppe aufhalten, erstmal sozusagen einzuschüchtern, abzuhalten von Kontakten und ihnen klarzumachen, dass hier eine komplette Bewegung kriminalisiert wird. Das hat in der Vergangenheit so funktioniert und das soll auch in diesem Fall so funktionieren. Also zu konkreten Überführungen im Sinne von Urteilen, Prozessen führt dieser Paragraph selten. Das ist erstmal ein Ermöglichungsparagraph, um Untersuchungen im Umfeld der letzten Generation, auch bei Journalisten, die sich mit der letzten Generation befassen, zu ermöglichen.
Ja, ich meine, das staatliche Ziel, Nachahmer vermeiden. Vermeiden, dass diese Gruppen größer werden, dass sie dann letztendlich, und jetzt argumentiere ich wieder streng juristisch-rechtlich, größeren Schaden abzuwenden. Also, dass es nicht zu mehr solchen Aktionen kommt.
Ja, die Aktionen sind, würde man es gemeinhin wahrscheinlich so definieren, erstmal Aktionen des zivilen Ungehorsams. Da sind wir in diesem rechtlichen Graubereich, der seit ein paar Jahrzehnten natürlich umstritten ist, weil eben nie ganz klar ist, welches Gesetz wie weit gebrochen werden darf, um ein legitimes politisches Interesse auch auszudrücken. Aber hier mit Razzien, also mit Hausdurchsuchungen bei Aktivisten um die Ecke zu kommen, die ja ihre Ziele zu keinem Zeitpunkt geheim gehalten haben. Das ist ja jetzt keine Kombo, die irgendwie clandestin vorgeht. Im Gegenteil, die Leute setzen sich auf die Straße, kleben sich an und reichen auf Bedarf ihren Personalausweis rüber. Niemand hat hier je irgendwas verheimlicht, was solche Razzien ja überhaupt notwendig machen würde.
Wir sind ja gerade in dieser Großdebattenlage wehrhafte Demokratie, natürlich vor allem ausgelöst durch die Reichsbürger-Razzien, über die wir gleich noch sprechen werden. Ich habe es auch ein bisschen als Signal verstanden, möglicherweise in alle gesellschaftlichen Richtungen und Perspektiven und Sichtweisen, die es so gibt. Also, dass der Staat gerade an verschiedenen Stellen zeigt, wir sind eine wachsame, eine wehrhafte Demokratie, die es eben nicht akzeptiert, wenn die Spielregeln der Demokratie nicht eingehalten werden. Jetzt will ich auf keinen Fall gleichsetzen, was wir da im Reichsbürgermilieu gesehen haben mit diesen Klimaprotesten. Aber dieses Signal und in alle Richtungen, ich kann dem was abgewinnen, weil es, glaube ich, eine gesellschaftlich befriedende Wirkung haben könnte.
Denn ich fürchte, das Signal geht komplett in die falsche Richtung los, weil es gibt denjenigen recht, die eben nicht mehr unterscheiden mögen zwischen der versuchten Abschaffung eines Rechtsstaates durch jetzt zum Beispiel die Reichsbürger und dem Versuch auf Klimaschutz und dessen Notwendigkeit aufmerksam zu machen. Ja. Es muss ja gerade darum gehen, das auseinanderzuhalten. Das eine in seiner Berechtigkeit zu diskutieren, nämlich die Notwendigkeit von Klimaschutz, und das andere als das aufzudecken, was es ist, nämlich den Versuch, den kompletten Staat hier umzustürzen.
Ich komme nochmal zurück auf das, was sich heute auf Ihrer Titelseite findet, also diese Weissagung, wo Sie ja schreiben, ja, werdet ihr feststellen, dass Olaf Scholz mit seinem Klimaclub die Welt nicht retten wird. Glauben Sie denn, dass diejenigen, die diese Aktion machen, de facto wirklich mehr tun für den Klimaschutz in der Welt? Also da würde ich doch nochmal für Olaf Scholz eine Lanze brechen, dass da vielleicht in der Tat unterm Strich mehr bei rumkommt, als wenn Kartoffelbrei auf einem Gemälde klebt.
Okay, also darüber bin ich bereit zu diskutieren, weil in der Tat es ja auch innerhalb, muss man sagen, der Klimaschutzszene Diskussionen darüber gab, wie wirksam in dem Sinne die Aktionen der letzten Generation sind, dass man nicht eventuell sogar mehr Leute gegen das Ziel aufbringt, als sie dafür zu gewinnen. Daher rede ich ja die ganze Zeit von Aufmerksamkeit. Also des Aufmerksamkeitsdings, das hat geklappt. Ob man jetzt mehr Sympathien gewinnt, das lasse ich dahingestellt sein. Olaf Scholz Klimaclub wiederum kann man vielleicht eine Chance geben. Das tun wir dann in der Berichterstattung übrigens auch, dass man eben beschreibt,
weiter hinten im Blatt.
Naja, immerhin auf Seite 3. Aber dass Olaf Scholz eben die G7-Staaten versucht zu überzeugen, dass es im Rahmen einer internationalen Übereinkunft vielleicht Sinn macht, innerhalb der Industriestaaten zu sagen, okay, wir brauchen gemeinsame Regeln, etwa einen CO2-Zoll, um uns gegenseitig auf bestimmte Klimaschutzstandards zu verpflichten. Aber da steht ehrlich gesagt noch alles sehr dahin, ob irgendjemand tatsächlich mitzieht oder ob es sich dabei um Lippenbekenntnisse handelt.
Wohl wahr. Aber halten wir mal fest, es lohnt sich, die Taz von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen. Nicht nur heute, aber gerade heute. Ulrike Winkelmann, die Chefredakteurin der Taz, ist bei uns. Und wir bleiben in der Welt der Razzien, was aus den Razzien im Reichsbürgermilieu folgen soll politisch. Ulrike Winkelmann, ich habe ja gestern so ganz ohne Vorwarnung die Marseillaise von meinem Musikstreaming-Anbieter auf meine Playlist gesetzt bekommen. Gesungen von Edith Piaf. Ich konnte mir das nicht so ganz erklären, aber ihr Kollege Lukas Wallraff, der glaube ich übrigens auch für den Titel verantwortlich war, ne, über den wir gerade gesprochen haben, der schrieb dann, ja, es war ein Tag zu früh, weil heute ist ja das große Halbfinale, Frankreich gegen Marokko. Ich merke so an ihrem Blick, sie sind nur so semi-interessiert daran. Ne?
Ich muss zugeben, ich habe bei dieser WM noch keine 3 Minuten Fußball geschaut. Und dass heute Frankreich gegen Marokko spielt, hat mich dank des Deutschlandfunks heute früh erreicht.
Aber ich werde es auch heute Abend schauen, fürchte ich. Okay, also das heißt, Sie haben auch keine Aktien, wer da jetzt gewinnen soll. Weil das ist natürlich politisch schon ein bisschen interessant. Marokko, das erste Mal, dass ein arabisches Land so weit gekommen ist in einem Fußballturnier in der Weltmeisterschaft.
Ja, ich gönne es denen natürlich. Natürlich sollen die gewinnen.
Ja, okay.
Also meinetwegen immer die zunächst für schwächer gehaltenen.
Ach so, deswegen, ja. Ich bin aber aus alter Verbundenheit einfach für Frankreich. Tut mir leid für Marokko. Aber gut, wie sagte Ingo Zamperoni einst, möge der Bessere gewinnen. Das Ergebnis sehen wir heute Abend. Heute, und zwar schon jetzt, ist die Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Bundestag, im Innenausschuss. Die Aussprache zu den Ermittlungen rund um die Reichsbürger und natürlich die politische Debatte, welche Maßnahmen wir jetzt brauchen. Eine Idee, ein Ansatz der Innenministerin, ein schärferes Waffenrecht. Ulrike Winkelmann, Sie sagen ja.
Bin ich im Prinzip dafür, wobei ich den Einwand der FDP, also der Justizminister hat ihn vorgetragen, andere von der FDP auch verstehe, die eben sagen, das bestehende Waffenrecht müsste jetzt erstmal umgesetzt werden, bevor man über weitere Verschärfungen diskutiert. Denn tatsächlich scheint es so zu sein, dass das Waffenrecht ja zuletzt erst 2020 schon mal verschärft wurde. Und seitdem findet etwas statt, was ja viele von uns vielleicht schon längst für selbstverständlich gehalten hätten, nämlich eine Abfrage der Waffenbehörden bei den Verfassungsschutzbehörden, ob denn jemand, der hier eine Waffe haben will, überhaupt halbwegs auf dem Boden des Grundgesetzes unterwegs sei. Und das Problem scheint nun aber zu sein, dass das Gesetz sehr gut gemeint ist, wie so häufig, aber nicht ausreichend umgesetzt wird, ebenfalls wie so häufig. Deswegen hebt die FDP darauf ab zu sagen, lass doch erstmal umsetzen, was wir haben, bevor wir die nächste Verschärfung diskutieren. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich so, dass angesichts der Lage, dass immer noch also mehrere hundert Reichsbürger offenbar mit Waffen herumlaufen, es noch längst nicht gelungen ist, sie zu entwaffnen, ist ein Hinweis darauf, dass es sich lohnt, mehr zu unternehmen.
Ja, ich meine, es bleibt natürlich sowieso immer das Problem, wer sich Waffen besorgen möchte, gerade wer sowieso illegale Absichten hat, sowas wie ein Umsturz, der wird wahrscheinlich auch künftig Wege finden, an die heranzukommen, ne? Und dann eben außerhalb des Gesetzes.
Ja, das kommt dazu. Also bei denen, von denen wir wissen, dass sie festgenommen wurden wegen reichsbürgerlicher und verfassungsfeindlicher Umtriebe, sind ja erkennbar mehrere Dutzend Waffen gefunden worden, von denen manche tatsächlich illegal waren. Aber viele eben auch legal. Und bei jemandem wie der ehemaligen Bundestagsabgeordneten der AfD, die Mazak Winkemann, handelt sich um 2 komplett legal erworbene Waffen, die sie haben durfte. Und ob so eine Frau sich im Laufe der Jahre radikalisiert und auch imstande wäre, die beiden Waffen einzusetzen, das kann keine Behörde auf Dauer und regelmäßig überprüfen. Also da wäre jeder Versuch der Kontrolle wahrscheinlich wäre nicht umzusetzen. Und gleichzeitig verlangt die FESA jetzt offenbar, dass es doch noch mehr Kontakte geben soll zwischen den verschiedenen Behörden, um wenigstens zu versuchen, in den Griff zu bekommen, dass Leute, die erkennbar psychisch krank oder auffällig sind, doch an Waffen gelangen, wie es eben beim Attentäter von Hanau der Fall war. Das war damals ihr Anlass, diese Verschärfung nochmal zu fordern. Und das kann man auch verstehen. Und sind das eben, muss man sagen, sensible Daten, also psychische Gesundheitsdaten sollen ja nicht mal eben jedem zugänglich sein. Und da wird sie vielleicht auch noch einen datenschützerisch komplexen Weg zu gehen haben, wenn sie das durchsetzen möchte.
Weil Sie das ansprechen, da sind wir natürlich auch schon im Bereich der anderen Maßnahme, die da jetzt diskutiert wird, Disziplinarverfahren gegen Beamte, bei denen man vermuten kann, weiß, dass sie eben beispielsweise Reichsbürger sind oder dieser Szene nahestehen. Aber auch das ist natürlich wirklich irgendwann auch eine Frage, wie viel weiß der Staat über seine Mitarbeiter, über seine Beamten, wie viel darf er wissen? Ich meine, die Taz kommt ja aus einer ursprünglich staatskritischen Tradition, gerade deswegen, ne? Also wo man gesagt hat, nicht zu viel Gesinnungsüberprüfung, nicht zu viel reinschnüffeln, es muss einem freigestellt sein, dass man auch sehr kritisch gegenüber dem Staat stehen darf, ne? Also ich meine, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die FDGO, das war ja so in linken Kreisen, hat man sich ja über dieses Spießerkonstrukt geradezu lustig gemacht in den 70er, 80er Jahren. Wie gucken Sie denn manchmal dann auch mit diesem Wissen darum auf solche Debatten? Weil jetzt geht es eben um das andere politische Lager. Und da habe ich so den Eindruck, da gibt's gerade so viele linksliberal tickenden Menschen eigentlich gar keine Grenzen mehr. Man möchte eigentlich auf jeden Fall, um jeden Preis verhindern, dass da jemand nicht verfassungstreu ist.
Ja, wir haben das tatsächlich intern auch in vielen Fällen so auch aktuell diskutiert. Aber ich würde sagen, bei den Maßnahmen, die jetzt gegen rechtsextremistische Beamte vorgesehen sind, kann man keinen Vergleich zu den Berufsverboten der 70er Jahre ziehen. Die Berufsverbote richteten sich ja etwa gegen Geschichtslehrer, die sich auch für Marxismus interessierten und zack, waren sie raus. Und
das waren natürlich auch schon Leute, wenn sie die gefragt haben, halten sie das Grundgesetz für die richtige Konstruktion und erkennen Sie im Prinzip diese kapitalistisch-demokratische Grundordnung an, hätten das viele verneint, ne?
Ja, aber eben auf einem theoretischen, teils auch philosophischen Niveau. Also mir ist kein Berufsverbot bekannt, zum Beispiel gegen Lehrerinnen oder Lehrer, wo jemand konkret versucht hätte, mit Waffengewalt die bestehende Ordnung zu stürzen. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zu jetzt, zu den Razzien bei den Reichsbürgern. Die haben sich zusammengerottet, haben erklärtermaßen also Waffen gesammelt, wie eben gesagt, teils legal, teils illegal, um zu versuchen, hier einen neuen, anderen und nämlich nicht demokratischen Staat zu errichten. Das ist einfach eine andere Hausnummer.
Aber dann spielen wir das mal durch. Aus Ihrer Perspektive, ist ein Beamter akzeptabel, beispielsweise bei der Polizei, der nicht so weit geht? Also der sagt, klar, ich mache nichts Illegales, aber ich halte zum Beispiel diese gesamte Politik für falsch. Ich halte die Flüchtlingspolitik für viel zu willkommen heißend. Mir sind es viel zu viele fremde Menschen in diesem Land. Ich möchte eigentlich auch viel mehr autoritäre Strukturen, beispielsweise. Ja. Ist das etwas, was ein Staat akzeptieren muss?
Ich fürchte, wir müssen nicht nur akzeptieren, sondern wir leben schon ganz schön lange damit, weil bekannt ist ja, dass gerade in Polizeibehörden sehr viele Leute rumlaufen, die, sagen wir mal, nicht unbedingt linken und linksliberalen Parteien zuneigen, weil sie auch in ihrer Alltagspraxis Erfahrungen sammeln, die sie eher frustriert sein lassen über das Instrumentarium, das sie zur Verfügung haben. Und natürlich, wir hatten das im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 folgende, dass herauskam, wie viele Behördenvertreter meinten, das ist viel zu offenherzig, was wir hier betreiben. Deswegen denke ich, ja, wir müssen damit leben, wir können damit leben, aber es darf sich eben nicht um Beamte handeln, die Waffen zu dem Zweck beiseite schaffen, hier den Staat umzustürzen.
Ulrike Winkelmann sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und in gewisser Weise hängt das nächste Thema, das wir jetzt hier besprechen, mit dem zusammen. Es geht nämlich um die Demokratieförderung und wie die per Gesetz besser gelingen soll. Heute hat die Bundesregierung, also das Kabinett, ein Gesetz beschlossen. Das klingt vom Namen her einfach erstmal gut. Das Demokratiefördergesetz ist so ein bisschen Kategorie gute Kita-Gesetz, ne? Wer will das nicht? Demokratie fördern. Die Kernidee, Projekte, die zum Beispiel mit Jugendlichen arbeiten, die gegen Radikalisierung anarbeiten, die kriegen eine bessere Grundlage, vor allem eben auch eine verlässliche Finanzierung, nicht immer nur projektbezogen, sondern auch mal dauerhaft. Wir hatten am Wochenende Mehmet Daimargüler im Deutschlandfunk Kultur zu Gast, Antiziganismusbeauftragter der Bundesregierung, aber auch zum Beispiel bekannt geworden als Nebenklägeranwalt im NSU-Prozess. Und der hat das als wichtigen Schritt bezeichnet.
Wir müssen unsere Demokratie wappnen. Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz, damit eben diejenigen, die für die Demokratie eintreten, gestärkt sind und nicht jedes Jahr hinter irgendwelchen Fördermitteln herlaufen müssen. Und wir müssen alle, die verdächtigt sind, die Verfassungsordnung abzulehnen, aus dem Staatsapparat entfernen. Und ich glaube, dass wir eine gewisse Bräsigkeit entwickelt haben im Nachkriegsdeutschland, wo wir halt irgendwie das Gefühl hatten, dass Demokratie, die Würde des Menschen, all das so Resultate von Naturgesetzen sind und nicht irgendwie wahnsinnig empfindlich und verletzlich sind.
Also Mehmet Daimergüller hat es bei uns gesagt, bei mir ist Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz. Würden Sie dem zustimmen? Ist es jetzt an der Zeit, dass wir so ein bisschen mehr uns nicht darauf verlassen können, dass es einfach von selbst funktioniert?
Ja, meine Güte, das ist eine schwierige Geburt mit diesem Gesetz. Ich glaube, wir brauchen es wirklich endlich. Wobei man dann erst in der Umsetzung, wie so häufig, erkennen wird, ob es denn auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber das Gesetz, das wurde ja schon verlangt nach der Offenlegung des NSU-Terrors. Also seit 9 Jahren kämpfen im Wesentlichen Grüne und SPD-Politikerinnen und Politiker dafür, dass es ein Bundesgesetz gibt, das eben diese zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen anerkennt, indem es die Leute bezahlt für ihre Arbeit. Und das Gesetz, das ist schon mehrfach gescheitert. Zuletzt hieß es in der Großen Koalition wehrhafte Demokratiegesetz. Also die Titel sind blumig und schön und führen nicht jeden sofort darauf hin, was sie wohl zu bedeuten haben könnten. Aber es scheiterte eben immer und immer wieder daran, dass man sich mit der Union nicht einigen konnte darauf, wie man sozusagen den Begriff Extremismus darin zu fassen habe. Und die Union bestand jeweils darauf, da quasi eine Art Extremismusparagrafen mit reinzustricken, der es möglich machte, auch so die klassische Antifa-Initiative auszuschließen. Und die SPD und die Grünen, die sagten immer, du liebe Güte, das ist doch jetzt hier fehlgesteuert, es geht hier um zivilgesellschaftliche Strukturen, um Leute, die anerkanntermaßen seriöserweise über Jahre mit Behörden auch zusammenarbeiten, und habt euch nicht so. Aber wenn das jetzt durchgeht, also mit der Mehrheit der Ampelparteien, dann ist das, glaube ich, gut zu heißen.
Aber das ist natürlich auch genau der Kritikpunkt, der jetzt wieder kommt von einigen. Ne? Also diese Sorge, dass da eine gewisse Einseitigkeit vorherrschen könnte bei der Frage, was ist denn eigentlich demokratiegefährdend? Ist es eben nur der Kampf gegen rechts?
Ja, ich würde sagen, die Zeitläufte geben da denen recht, die das Gesetz schon lange versuchen durchzudrücken, denn wir haben es nun mal tatsächlich vor allem mit rechten Terror, Rechtsextremismus zu tun, und er hat sich ja nun gerade an den Razzien der letzten Woche auch dann nochmal quasi veranschaulichen lassen, wie der aussieht und warum es notwendig ist, dagegen zu arbeiten. Und diese Behauptung, dass es eben immer auch gegen links gehen müsse, also dass viele Leute quasi über Extremismus nicht reden können, ohne immer rechts und links in einem Atemzug zu nennen. Das verunklart meiner Ansicht nach die Gefechtslage, in der die Demokratie sich wirklich seit geraumer Zeit befindet.
Ich meine, ich kann das Leiden mancher Konservativer schon verstehen, dass sie so das Gefühl haben, so wenn die Ziele besser sind, wir sprachen hier gerade über die Klimaaktivisten beispielsweise, dass dann eben doch mehr Augen zugedrückt werden bei denen, die ganz anders bewertet würden, wenn sie beispielsweise von Rechtsextremen begangen würden. Ähnliche Protestformen, Protestaktionen. Ja. Also das alte Beispiel, diejenigen, die sich vorm Asylbewerberheim versammeln, um es eben zu verhindern, dass es wegkommt aus dem Ort, die da demonstrieren, da würde keiner sagen, oh, das ist ja eine interessante Form des zivilen Ungehorsams. Da würde man sagen, oh Gott, das sind schlimme rechte Strukturen.
Das missversteht, glaube ich, dass die linken Gruppen, mit denen wir die letzten Jahre zu tun hatten, die wollen ja eigentlich das, was die freie demokratische Grundordnung ausmacht, nur mehr desselben. Sie wollen Demokratie und mehr Demokratie. Sie wollen Rechtsstaat und mehr Rechtsstaat. Sie wollen jetzt, meinetwegen für die Klimaschützerinnen und Schützer gesprochen, Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils, das gesagt hat, wir müssen mehr für die junge Generation und ihre Anrechte auf einen funktionierenden Planeten tun. So, die Rechtsextremen, denen wir zu tun hatten die ganzen letzten Jahre, die wollen Leute umbringen. Die wollen, dass dieser Staat sich nicht wehren kann gegen Leute, die Demokratie abschaffen können. Und deswegen plädiere ich immer dafür, das ein bisschen auseinanderzuhalten. Und ja, wenn wir eine neue linke RAF am Horizont haben, finde ich, kann man auch wieder in die Linksextremismusdebatte einsteigen. Aber das ist die letzten 30 Jahre nicht der Fall gewesen.
Ich habe hier meine Argumentationsmunition habe ich gelesen, was Alexander Kissler heute geschrieben hat, Journalist bei der Neuen Zürcher Zeitung hier in der Deutschlandredaktion, der so eine Vermutung hat, dass die Bundesregierung da faktisch gewünschte und er wünschte Weltanschauung prämiert. Das ist so ein Gedanke, ja, also dass da im Prinzip ja eben schon geguckt wird, in welche Richtung geht es. Aber einen anderen Gedanke finde ich da bei ihm sogar noch interessanter, dass er nämlich aufmacht, dass eine Zivilgesellschaft, die man da fördern will, die dauerhaft und zwar verlässlich, ja, über Jahresetats von der Politik, von Regierung finanziert wird, dass sie dann natürlich eigentlich diesen Charakter der Zivilgesellschaft und der Unabhängigkeit verliert, weil sie damit natürlich in ein Verhältnis, das ist ein Argument, in ein Verhältnis der Abhängigkeit von den jeweils herrschenden Mehrheiten gerät. Und weiteres Zitat, so erwächst aus der Sehnsucht nach Obrigkeit neue und verstetigte Untertänigkeit. Was sagen Sie?
Halte ich angesichts der Arbeit, von der wir hier konkret sprechen, für etwas weit hergeholt, mit Verlauf. Also wir reden hier von Initiativen, die in Bundesländern wie Sachsen seit Jahren und Jahrzehnten versuchen, den Sinn für Demokratie, Bürgerschaftlichkeit und Gemeinschaftlichkeit hochzuhalten. Das sind ja keine Leute, die sowieso strukturell obrigkeitsstaatlich unterwegs sind und nur danach jaulen, sich vom Ministerpräsidenten streicheln zu lassen. Im Gegenteil, gerade in Sachsen muss man sagen, dass die sechs Landesregierung immer versucht hat, diese Initiativen irgendwie abzuschütteln, weswegen sie eben auf Schutz durch die Bundesregierung, sprich durch ein Bundesgesetz, alleweil gehofft haben. Wo ich dem Kollegen recht gebe, das ist der Punkt, dass wenn ich gar keine Kontrolle mehr für die Vergabe staatlicher Mittel an solche Initiativen habe, dann verselbstständigen sich solche Strukturen bisweilen auch mal. Dann machen da Leute einfach über Jahre hinaus, was sie so für angemessen und richtig halten. Und das muss nicht unbedingt das sein, was die Mehrheit im Sinne von Demokratieschutz für nötig hält.
Ulrike Winkelmann ist bei mir, Chefredakteurin der Taz und auch übrigens ehemalige Kollegin im Deutschlandfunk, da waren sie auch einige Jahre. Wir schauen hier auf ein Tagesereignis von einer Organisation, von der man schon länger nichts gehört hat, wollte ich jetzt einfach mal so sagen. Greenpeace, die ja immer wieder bekannt waren, auch für spektakuläre Aktionen, die jetzt heute wieder eine Aktion hatten, nämlich mit einer nachgebauten Atombombe in Originalgröße. Eine Protestaktion gegen den geplanten Kauf der F-35-Bomber, die eben dann ja auch Atomwaffen transportieren können, die Deutschland kaufen will von den Vereinigten Staaten. Ulrike Winkelmann, das ist ja im Prinzip, wenn man so will, so richtig gute alte Friedensbewegung gegen atomare Bewaffnung, gegen so hohe Rüstungsinvestitionen. Aber es ist halt die Frage, wie gut passt das in diese Zeit?
Ja, Greenpeace erinnert hier daran, dass sie ja ursprünglich auch gegründet wurden und sich gegründet haben, um gegen Atomkraft, den Einsatz von Atomkraft zu kämpfen und eben auch von Atombomben. Und für mich zeigt diese Aktion, dass sich eine hochseriöse Organisation wie Greenpeace eben auch in einem Dilemma befindet. Und ich fürchte, da kommen die antimilitaristischen Initiativen jetzt auch für lange Zeit nicht raus. Dass sie einerseits als aufgeklärte antimilitaristische und Anti-Atomkraft-Organisation ja sehen müssen, dass die Ukraine von Russland überfallen wurde, dass die Ukraine Waffen braucht, dass von Russland auch eine atomare Gefahr ausgeht. Dass also dagegen sich quasi gewehrt werden muss, dass sie gleichzeitig aber eben ihre alten Ideale, ihre alten Ziele aufrechterhalten und auch verteidigen wollen. Konkret geht es ja darum, dass in Rheinland-Pfalz am Militärstützpunkt Büchel aller Wahrscheinlichkeit nach, muss man sagen, ganz öffentlich bekannt ist es nicht, aller Wahrscheinlichkeit Atombomben, US-amerikanische Atombomben lagern und die deutsche Rolle sozusagen da nicht nur in der Lagerung besteht, sondern für den Fall eines Atomkriegs darin besteht, mit deutschen Flugzeugen diese Atombomben auch ins Ziel zu transportieren. Das klingt jetzt alles echt ein bisschen weit hergeholt, ist aber tatsächlich konkret der Zweck der Veranstaltung dort. Und die Flugzeuge, die Tornados, die letzten Jahrzehnte diese Aufgabe hatten, die gelten nun wirklich quer durch die Bank allen Experten und Expertinnen als veraltet und müssen ausgetauscht werden. Daher jetzt der Kauf dieser F-35. Und wenn Greenpeace jetzt dagegen demonstriert und wahrscheinlich auch mit großem Recht darauf hinweist, dass es sich hier mutmaßlich um eine überteuerte Anschaffung handelt, dass es sich hier um eine Anschaffung handelt, die atomare Ausrüstung eben tatsächlich nicht etwas stoppt, abbaut, sondern eben vorantreibt, dann müssen sie ja gleichwohl erkennen, dass aber eine atomare Ausrüstung zu diesem Zeitpunkt abzubauen vielleicht der falsche Zeitpunkt ist.
Wobei das natürlich auch in den 80er Jahren gegolten hätte, das Argument. Da frage ich mich manchmal, war damals beispielsweise die Anti-Nachrüstungsbewegung, ne, die Friedensbewegung, war die damals dann auch schon auf dem falschen Dampfer? Denn die Sowjetunion damals war ja jetzt nicht unbedingt friedliebender als das Russland von Putin heute. Wir hatten damals gerade die Invasion in Afghanistan. Wir hatten damals noch die sowjetische Kontrolle über Gesamtmittel- und Osteuropa mit harter Hand. Oder aber sind auch viele der Argumente, die damals richtig waren, vielleicht heute auch bedenkenswert. Und Sie haben es ja angesprochen. Also, wir können es ja auch mal mit einer Zahl benennen. 10 Milliarden Euro werden diese Flugzeuge kosten. 10 Milliarden Euro, das ist echt eine Menge Geld. Greenpeace hat ja auch so ein paar Zweifel, ob das auch wirklich effizient ist, also neben der grundsätzlichen Frage. Aber wo man sich natürlich schon fragen kann, 10 Milliarden Euro für eine Technologie, die wir ja eigentlich einsetzen wollen. Also, die soll ja ungenutzt bleiben. Das ist das Ziel. Das soll einfach nur eine Abschreckung sein. Diplomatie, Frieden suchen auf anderen Wegen, also genau diese Ansätze, hat das dann nicht genauso viel Wert wie damals in den 80er Jahren als Gedanke?
Ja, wahrscheinlich müssen große Teile der Friedens- und sozialen Bewegungen die Geschichte auch so weit zurückgehend ein bisschen für sich umschreiben. Also wir haben ja gerade damit angefangen, dass also seit dem 24. Februar ziemlich klar ist, dass Putin nicht der ist, für den man ihn gehalten hat, dass die russische Regierung nicht so drauf ist, wie man vielleicht gedacht hat, das einschätzen zu können. Und möglicherweise verändert sich dann auch der Blick auf die Rüstungsspirale der 80er Jahre. Gleichzeitig, glaube ich, muss man im Nachhinein jetzt irgendwie nicht noch Abbitte leisten dafür, dass damals gesagt wurde, diese Rüstungsspirale ist Irrsinn. Also die treibt die Kosten für alle Seiten in einer Weise in die Höhe. Was könnte man davon nicht alles Sinnvolleres unternehmen? Und es war richtig, für Abrüstung zu plädieren. Und es kam dann am Ende ja auch so. Also einige der Rüstungsverträge, die gelten ja Gott sei Dank immer noch jedenfalls in Grundzügen. Und daher glaube ich, dass sich der Blick auf die Rüstungspolitik vielleicht auch verändern wird, aber nicht in der Zielsetzung, dass die atomare Aufrüstung damals einfach der helle Wahnsinn war und beendet werden musste.
Wir haben ja so eine kleine neue Rubrik, die man wählen kann als Gast hier. Und Ulrike Winkelmann hat gesagt, ich möchte Ihnen gerne erzählen, wie die Welt vor meinem Fenster ist. Da ist nämlich auf einmal seit einiger Zeit eine Fahrradstraße.
Ja, zu meiner Beglückung muss ich sagen, ich lebe im Prenzlauer Berg auch noch nicht so wahnsinnig lange, aber kaum, dass ich eingezogen war, wurden auf der Straße, auf dem Asphalt große Fahrradzeichen gemalt. Das riecht dann ja auch im Sommer jedenfalls noch ein paar Tage nach dieser eigentümlichen Asphaltfarbmischung. Und was dann zu beobachten war, war, wie die Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer sich gegenseitig zu erziehen anfingen. Und das fand ich wirklich bemerkenswert.
Also so eine Fahrradstraße. In einem positiven oder in einem negativen Sinne bemerkenswerte?
In alle Richtungen, muss man sagen. Also ist dann ja so eine Fahrradstraße wird ja an allen Enden dann auch groß mit riesigen Transparenten angekündigt und mit dem lustigen Text, hier sind Autofahrer nur Gast. Wobei ich ja mal denke, Gäste hat man ja gut zu behandeln. Idee dessen ist ja aber, dass die Autofahrenden sich eben als Nachrangige behandelt fühlen dürfen, weil sie eben nicht die Geschwindigkeit vorgeben, in der auf der Straße gefahren wird, sondern vor allem die Fahrradfahrenden. Und das sah dann so aus, dass man teilweise sehen konnte, wie Autofahrer verzweifelt versuchten, so Fahrradfahrer zu umkurven, die darauf aber keine Lust hatten und dann anfingen, nebeneinander zu fahren. Und es ist ja wirklich schwierig, zwei nebeneinander radelnde Leute zu umkurven. Und es gab dann schon auch, also da, als die Sonne noch schien und es draußen noch wärmer war vor allem, und schöne Szenen, dass Leute sich dann durch offene Autofenster anschrien und gleichzeitig eben aber auch eine große zunehmende Friedfertigkeit. Ich sehe jetzt immer mehr Autos, die einfach geduldig hinter zwei Fahrradfahrern hergondeln und zwar in deren Tempo. Mhm. Da beeilt sich dann niemand mehr.
Ja, liebe Autofahrer, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, es ist in der Fahrradstraße so, dass beispielsweise Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen auch nebeneinander radeln dürfen und sich nicht dann hintereinander rein müssen, damit das Auto vorbeikommt. Eine wichtige Sache, die, glaube ich, viele Autofahrer auch gar nicht wissen oder nicht so richtig verinnerlicht haben. Ich beobachte diese Fahrradstraßenentwicklung auch mit einigem Interesse, meistens als Fahrradfahrer, manchmal auch als Autofahrer. Ich muss was gestehen, ich nutze auch als Autofahrer gerne Fahrradstraßen, was man ja vielleicht nicht unbedingt soll, wenn man kein Anliegen hat, wirklich in diese Straße zu fahren, aber die sind dann immer so schön ruhig und da ist so wenig Verkehr. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Sortierung so klar, also dass man auch als Autofahrer weiß, hier haben die Fahrradfahrer den Vorrang und die bestimmen im Prinzip das Tempo, die Regeln, man reiht sich ein, es hilft bei der Sortierung.
Es hilft bei der Sortierung und es hilft auch, muss man sagen, einfach der Kommunikation auf der Straße. Man erlebt es viel häufiger, dass Leute Augenkontakt versuchen aufzunehmen, was sich nicht bei allen Autofensterscheiben anbietet. Aber im Grunde geht es um eine ständige Verständigung darüber, ich biege hier mal eben ab, ich fahre hier mal eben rüber. Und jetzt, also in jüngerer Zeit erlebe ich das, dass die Autofahrer dann eben auch einfach mal kurz stehen bleiben und gucken, was so passiert. Also sie wissen, sie geben hier nicht die Regeln vor. Und ich empfinde es für meinen Teil, und ich sehe es auch an Eltern, die kleinere Kinder an den Händen haben, als erholsam.
Tja, das ist so ein bisschen die Amerikanisierung des Autoverkehrs, wo ja das Tempo auch immer relativ gering ist, damit man sich auf jeden Fall mal sieht. Als Sie das Stichwort Fahrradstraße nannten, habe ich ja erst gedacht, Sie wollen bestimmt über die Friedrichstraße in Berlin reden, weil das ist ja so ein richtiger Zankapfel, die Straße, die dann zur reinen Fahrradstraße wurde über weite Teile, jetzt wieder zurückgegeben wurde an den Autoverkehr. Das ist ja so, glaube ich, so der größte ideologische verkehrspolitische Streitpunkt, den Berlin gerade so zu bieten hat.
Ja, die Straße ist jetzt nach diesem Abbau dieser lustigen Sitz- und Schaukastengerätschaften halt der alte, dunkelgraue, unattraktive Tunnel, in dem sich niemand freiwillig aufhalten will, der er vorher war. Und ich hoffe, dass diejenigen, die diesen Sieg durchgesetzt haben, des Autoverkehrs über alle anderen, sich jetzt daran freuen, dass da wieder niemand mehr sein will und das eine der hässlichsten Straßen der Stadt ist.
Aber vielleicht liegt es einfach auch an der Friedrichstraße und nicht daran, ob da hauptsächlich Fahrräder fahren oder Autos. Aber gut, das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der taz, war hier heute bei mir zu Gast. Ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Ich bedanke mich, es war nett.
Und morgen kommt übrigens Markus Feldenkirchen und da können Sie noch näher dabei sein. Sie können nämlich im offenen Studio dabei sein. Ulrike Winkelmann hat das mit uns schon mal gemacht, eine ganz schöne Erfahrung. Da kann man im Chat mitdiskutieren, kann uns sehen, was wir tun. Wir haben im Anschluss eine gemeinsame Redaktionskonferenz und wenn Sie sich jetzt schon einen Platz sichern wollen, gehen Sie bitte auf die Website deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da können Sie alle Informationen kriegen und sich anmelden. Tschüss.